Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zu einem Büchermarkt, in dem wir mit Urs Fees Geheimnisse einer Ehe erkunden und einen späten Roman des 1970 verstorbenen japanischen Autors Yukio Mishima in neuer Übersetzung lesen. Zunächst aber zu einem aktuellen Thema. Heute wurde in Frankreich der wegen des Lockdowns verschobene Prix Goncourt verliehen. Normalerweise passiert das Anfang November. In diesem Jahr geht er an Hervé Le Tellier, 1957 in Paris geboren. Er ist also 63 Jahre alt und ausgezeichnet wird sein Roman L'Anomalie. Mir zugeschaltet ist Jürgen Ritte. Er unterrichtet an der Sorbonne Nouvelle in Paris. Herr Ritte, Hervé Le Tellier ist ein in Frankreich schon bekannter und viel beachteter Autor. L'Anomalie bereits ein Bestseller. Worum geht es denn?
Das ist eher kompliziert zu erzählen. Es ist erstmal eine Ansammlung von Geschichten, sehr wilden Geschichten von einem Serienmörder, aber auch Geschichten, die der Alltag schreibt. Und je mehr Geschichten man liest, desto mehr stellt man fest, dass allen diesen verschiedenen Menschen eins gemeinsam ist. Sie haben einmal gemeinsam in einem Flugzeug gesessen von Paris nach New York und das vor New York in gewaltige Turbulenzen geraten ist, sodass man schon ums Leben fürchten musste, aber dann landet das Flugzeug. Der Witz ist nun an diesem Roman, es landet das exakt selbe Flugzeug mit der exakt selben Besetzung ebenfalls in New York. Also wir haben es mit einer Verdopplung zu tun. Die Anomalie ist dieser eine Moment, auf den der Roman lange Zeit zusteuert und von dem Moment an haben die ganzen Personen einen Doppel vor sich und dann kommen die wunderbaren Themen des Doppelgängers, aber auch die Frage, wer bin ich denn wirklich und wenn ich nochmal neu anfangen könnte, was würde ich dann tun? Also alles das, was diese Doppelung an Spekulationen, an sehr lustigen Spekulationen erlaubt, das wird dann ausgerollt im zweiten Teil dieses Romans.
Wenn ich sage, Hervé Le Tellier ist bereits bekannt, dann fällt meistens auch der Name Ulipo. Das ist eine Autorengruppe, der er seit vielen Jahren angehört, der er jetzt auch vorsteht. Was wollen denn die Ulipisten?
Na, die haben sich vor 60 Jahren gegründet in Paris, also pünktlich zum 60. Geburtstag, der vor wenigen Tagen gefeiert wurde, bekommt also der jetzige Präsident den Preis. Ulipo heißt Ouvrage de Littérature Potentielle, Werkstatt für potenzielle Literatur. Und das sind Autoren wie Raymond Queneau, dem wir Sassy dans le Métro verdanken, aber auch Italo Calvino, Harry Matthews, Georges Perec, Oscar Pasteur, lauter Namen, die wir auch in Deutschland kennen. Autoren, die sich in lockerer Runde zusammensetzen und darüber nachdenken, wie und nach welchen Regeln kann man eigentlich Literatur schreiben? Wo können wir uns bedienen, um Rezepte zur Konstruktion von Romanen herzuholen oder von Gedichten? Die Rezepte, die man nicht unbedingt sehen muss, aber die erlauben, etwas zu konstruieren, so wie Georges Perec das gemacht hat in das Leben. Gebrauchsanweisung und so wie Hervé Le Tellier das jetzt auch gemacht hat bei der Geschichte, die ich Ihnen eben erzählt habe, haben wir es natürlich mit einer wissenschaftlichen Spekulation zu tun, die aus der theoretischen Physik kommt und die also allen Ernstes darüber nachdenkt, sind wir alle, die wir hier leben, Sie, ich, unsere Zuhörer, sind wir vielleicht alle nur Teil eines großen Computerprogramms, einer Simulation, die höhere Intelligenzen in die Welt gesetzt haben? Sind wir ein Experiment, das unter Umständen gescheitert ist? Sind wir ein Experiment, das man nochmal wiederholt? Das sind Fragen, die sich an die Lektüre von der Anomalie anschließen, aber die Grundlage dafür, die Inspiration, die erste hat Hervé sich bei der Wissenschaft geholt.
Man hört schon, es ist komplex. Hervé Le Tellier ist ja von Haus aus Mathematiker, auch Sprachwissenschaftler. Nun sind seine Romane schon konstruiert, aber auch unterhaltsam. Oft geht es ja um Ehe und Familie, um die Pariser Bohème. In Anomalie taucht ein schüchterner Schriftsteller auf. Nimmt er sich damit vielleicht auch ein Stück selbst aufs Korn?
Damit nimmt er sich selbst auf Korn mit diesem Schriftsteller Victor Miesel, wo man lange Zeit gar nicht weiß, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht. Also dann guckt man irgendwann nach und stellt fest, es gibt ihn nicht, es gibt ihn nur in diesem Buch. Das sind Spiele, wie Hervé Le Tellier sie gerne treibt. Aber Sie haben recht, es ist alles immer, es kommt sehr leichtfüßig, es kommt sehr unterhaltsam bei ihm daher. Und ich sagte eben, diese kleinen Geschichten, die er erzählt, beispielsweise von diesem Auftragskiller, die das Ganze eröffnet, das ist alles wunderbar zu lesen. Das ist eine Maschine, von Romanen, die Hervé da aufgebreitet hat, Alltagsgeschichten, Kriminalromane, psychologische Dramen und so weiter. Und hinter all dem steckt aber doch auch immer eine Frage, eine ernstere Frage. Also was sind wir, was wollen wir und wie geht es uns heute? Das sind aber Fragen, die so in die Schwebe gebracht werden bei ihm, dass man, sagen wir mal, mit etwas entspannterer Philosophie daran gehen kann. Insofern ist die Lektüre von Hervé Le Tellier eigentlich immer auch eine Art Therapie.
Wir haben es auch hier mit einer wundersamen Doppelung zu tun, Herr Ritte. Sie sind unseren Hörern bekannt als jemand, der sich gut auskennt in der französischen Literatur. Heute ist aber zu sagen, dass Sie diesen Roman auch übersetzen, gemeinsam mit Ihrer Frau Romy. Das ist nun tatsächlich Zufall. Aber es gibt mir die Gelegenheit, Sie zu fragen, welche sprachlichen Herausforderungen stellen sich denn?
Die sprachlichen Herausforderungen sind die an die Diversität der Stile in diesem Roman, die Hervé in Anschlag bringt. Ich hatte Ihnen gesagt, da ist der dunkle Roman, Familienroman, psychologischer Roman. Es gibt sehr viel wissenschaftliches Vokabular bei ihm. Also es ist eine große Dokumentationsleistung, die man erstmal erbringen muss. Aber eben auch, man muss auch eigene Stilregister mobilisieren, um dem wirklich gerecht zu werden. Und natürlich sind dort immer, das sind die kleinen Private Jokes, die Clin d'œil für die Freunde im Ulipo und eben die Leser des Ulipo, immer wieder kleinere Sprachspiele, die natürlich immer das Schwierigste sind für Übersetzer. Aber es hat sich jetzt schon eine Riege sämtlicher Hervé Le Tellier-Besetzer weltweit zusammengetan. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 20 Sprachen für diesen Roman und wir helfen uns gegenseitig.
Sie sind da gut aufgehoben. Lassen Sie uns kurz noch mal nach dem Prix Goncourt schauen. Ich sagte ja, dass er in diesem Jahr verschoben wurde, weil die Buchhandlungen wegen des Lockdowns geschlossen waren. Ich habe der Presse entnommen, dass das für etlichen Unmut in Frankreich gesorgt hat. Ist das richtig?
Für Unmut hat in Frankreich gesorgt, dass die Buchhandlungen geschlossen wurden. Dass ausgerechnet das Land der Exception culturelle, der Kulturausnahme, der kulturellen Ausnahme seine Buchhandlung schließt, seine Theater schließt und damit großen Global Player, von denen es schützen sollte, also vor Amazon in die Hände spielt, das ist schon sehr ärgerlich gewesen. Aber man konnte jetzt auch sehen, dass der Prix Goncourt, wie alle großen Literaturpreise, schon ein Preis ist, der für die Buchhändler auch gemacht ist. Deswegen haben wir gewartet oder ist gewartet worden bis Samstag. Seitdem sind die Buchhandlungen wieder offen. Jetzt kann jeder hingehen und sich den neuesten Hervé Le Tellier dort kaufen.
Herr Ritte, der Prix Goncourt ist mit symbolischen 10 Euro dotiert, aber der Autor wird über Nacht zum Millionär. Denken Sie, das gilt auch für den Übersetzer? Werden Sie jetzt Ihr Zelt in der Sonne aufschlagen und wir müssen auf Sie verzichten?
Ganz bestimmt nicht, denn den Übersetzern geht es leider nicht ganz so gut wie den Autoren. Es sei denn, sie ändern noch was daran.
Vielleicht passiert das ja jetzt. Vielen Dank, Herr Ritte in Paris. Wir sprachen über Hervé Le Tellier, den Gewinner des diesjährigen Prix Goncourt. Yukio Mishima gilt als einer der wichtigsten Autoren der japanischen Avantgarde. In seinen Romanen verbinden sich moderne und traditionell japanische Erzähltechniken und mit seinem Fokus auf tabuisierte Themen wie Sexualität und Gewalt bricht Yukio Mishima mit den Konventionen seiner Zeit. Der 1925 geborene Mishima war, muss man sagen, ein äußerst produktiver Schriftsteller und eine glamouröse Persönlichkeit. Für beides gibt es derzeit einige Aufmerksamkeit. Sein bedeutendster Roman, Der Goldene Pavillon, aus dem Jahr 1955, wurde vor kurzem neu übersetzt. Dem folgt nun eine Erstübersetzung von Leben zu verkaufen, ein Roman aus dem Jahr 1968. Er ist dem Unterhaltungsgenre zuzurechnen, einerseits. Andererseits bekommt die Geschichte um einen Selbstmörder besondere Brisanz dadurch, dass Yukio Mishima selbst im Jahr 1970 rituellen Selbstmord begangen hat. Martin Krumpholz weiß mehr dazu. Er hat Leben zu verkaufen für uns gelesen.
Hanyo ist ein junger Japaner, der, wie jeder normale Mensch, wir befinden uns im Jahr 1968, morgens die Zeitung liest. Eines Tages rutscht sie ihm unter den Tisch. Er bückt sich danach. Da erblickt er eine Kakerlake, die sich in Windeseile unter die gedruckten Zeichen mischt. Hanyo hebt die Zeitung dennoch auf und lässt seinen Blick darüber gleiten.
Doch kaum machte er sich daran zu lesen, als sich nun sämtliche Schriftzeichen in Kakerlaken verwandelten. Sie wandten ihm ihre eklig glänzenden rot-schwarzen Rücken zu und rannten davon. Das ist der Gang der Welt, durchfuhr ihn eine plötzliche Erkenntnis. Und mit dieser Erkenntnis überkam ihn der unweigerliche Wunsch zu sterben.
Ja, wir sind hier ganz nah bei Kafka, auch wenn sich nicht gleich der ganze erwachende Mensch, sondern lediglich seine Zeitungslektüre in Ungeziefer verwandelt. Hanjo, er ist 27, unternimmt einen Selbstmordversuch, welcher scheitert. Dann hat er eine ziemlich aufregende Idee. Er gibt ein Zeitungsinserat auf, das sich im Titel des Romans von Mishima spiegelt: Leben zu verkaufen. An seiner Wohnungstür bringt er ein Schild an: Life for Sale. Der Selbstmordplan ist nicht aus der Welt. Hanjo ist erklärtermaßen bereit und gewillt zu sterben. Doch vorher gedenkt er noch etwas Aufregendes zu erleben, irgendetwas mit eifersüchtigen und betuchten Ehemännern am besten. Bedenkt man, dass Yukio Mishima selbst einen rituellen Suizid begangen hat, sollte man sich über das Sujet seines Romans nicht ungehemmt lustig machen. Aber sehr ernsthaft geht der Autor damit keineswegs um. Die Story entbehrt nicht trivialer Züge, naturgemäß ist reichlich Sex im Spiel, und aufgebaut ist das Ganze nach einem lupenreinen Cliffhanger-Prinzip. Am Ende jedes der 55 kurzen Kapitel öffnet sich, wie in einem Adventskalender für junggebliebene Erwachsene, ein Türchen, das eine neue Wendung des Plots erhoffen lässt.
»Haben Sie schon einmal Blut gespendet?«, fragte die Frau. Ihre Augen funkelten im Schein der Flammen.
Und Cut. Bei der zitierten Frau handelt es sich um einen Vampir. Anämisch wie sie ist, saugt sie Hanjo beim Liebesspiel das Blut aus den Venen. Schließlich hat sie sein Leben gekauft und jedes Recht dazu. Hanjo allerdings, seinen Beteuerungen zum Trotz, will und will nicht sterben. Er überlebt noch die unwahrscheinlichsten Abenteuer. Man fühlt sich geradezu an einen japanischen 007-Agenten erinnert. James Bond-like fällt denn auch seine Beziehung zu Frauen ausgesprochen kennerisch aus. Bei ihrer Beschreibung und Klassifizierung entwickelt Mishima eine beeindruckende Fantasie.
Die Brüste machten einen gesunden Eindruck und ragten, sanft wie alte Grabhügel, in die Höhe.
Mit einem Wort, um große Literatur, wie bei dem kürzlich neu übersetzten Ideenroman »Der goldene Pavillon«, handelt es sich hier, umgeben von Grabhügeln, eher nicht. Leben zu verkaufen ist flotte, gut gemachte Unterhaltungsliteratur mit einigen nachdenklichen Einsprengseln.
Hanjo war schon lange nicht mehr in der Innenstadt gewesen. Hier war vom Tod keine Spur. Die Menschen badeten in der Lake ihres gewöhnlichen Lebens. Sie reichte ihnen bis zum Hals. Ihr ganzes Leben war gleichsam in Lake eingelegt. »Und ich bin eine saure Gurke«, dachte Hanjo. Saure Gurken verzehrte man als Beilage zu einem Glas Bier oder Wein. Mit den täglichen Mahlzeiten hatten saure Gurken nichts zu tun.
Hanjo betrachtet sich als einen Ausnahmemenschen, als einen Zeitgenossen, der nicht wie alle anderen rücksichtslos seine Gerüche verströmt, wie es einmal heißt. Aus diesem dünkelhaften Distinktionswunsch ist sein Todeswunsch erwachsen, den man gerade deshalb kaum ernst nehmen kann. Die Pointe des Buchs besteht denn auch darin, dass der Held, dieser japanische 007, dem Tod mit Mut und Geschick immer wieder von der Schippe springt. Am Ende bricht die Erzählung recht unvermittelt ab. Und in der Tat, im Prinzip könnte es endlos so weitergehen. Der unzerstörbare Hanjo könnte sein Inserat immer wieder erneuern, ohne dass es ihm je gelingen würde, sein Leben zu verkaufen. Vielleicht denkt man beim Lesen ja daran, dass der Autor Yukio Mishima ein plausibleres Motiv hatte, sein Leben unter den Augen der Öffentlichkeit spektakulär zu beenden. Er wollte ein unübersehbares Zeichen setzen gegen eine japanische Gesellschaft und eine Politik, die er für saturiert und dekadent hielt.
Martin Krumpholz zu Yukio Mishima, Leben zu verkaufen, aus dem Japanischen übersetzt hat Nora Bierich, erschienen bei Kain und Aber in Zürich, 240 Seiten, 22 Euro. Und jetzt schauen wir noch in die Schweiz. Der 1947 in Aarau geborene Urs Fees zählt zu einer Generation von Autoren, die sich seit Mitte der 1970er Jahre maßgeblich für eine literarisch anspruchsvolle helvetische Literatur einsetzen. Zu seinen Weggefährten zählen Franz Hohler und Silvio Blatter. Ihnen allen geht es um einen poetisch verschobenen Alltag, wo wobei es gelingt, vom Schicksal gebeutelte Individuen ins Zentrum zu stellen. Urs Fees beweist das einmal mehr mit Untertags. Das ist ein Ehe- und ein Demenzroman, dem ein spät ans Licht kommendes Geheimnis seine faszinierende Spannung verleiht. Peter Henning weiß mehr.
19 Jahre lang erwies sich die Beziehung zwischen Hertha und ihrem amerikanischstämmigen Mann Jakob Blumenthal als das, was man eine glückliche Ehe nennt. Bis Jakob an Demenz erkrankt, die Statik ihrer Beziehung jäh ins Wanken gerät und die Krankheit die beiden auf immer neue harte Proben stellt. Bis Jakob schließlich der kalten, unumkehrbaren Logik der Krankheit erliegt und Hertha auf die sterblichen Überreste ihres Mannes in eine Urne blickt. Und das heißt?
Sie ließ die Hände kurz auf dem Tisch ruhen. Dann schob sie ihre rechte mitten durch den Haufen Asche, teilte ihn langsam in zwei, schob die Hälften auseinander. Da einer, dort einer. Meine Hälfte, ihre Hälfte. Dazwischen das Meer, der Atlantische Ozean. Vielleicht musste Jakobs Asche dem Meer übergeben werden, in der Mitte zweier Kontinente. Nun kehrt er zurück, und die Seinen werden denken, er sei wieder bei ihnen, einer von ihnen.
Tatsächlich aber behält Hertha ihren Teil von Jakobs Asche für sich, füllt sie in eine zweite, eigens dafür erstandene Urne und bestattet sie am Rand des nahen Waldes. Der Rest geht mit Hilfe einer auf derlei Sondertransporte spezialisierten Firma namens Ash Logistics von Zürich aus auf große Reise über den Teich nach Amerika, wo Jakobs inzwischen erwachsene Kinder aus erster Ehe, Maud und Owen, die sterblichen Überreste ihres Vaters beisetzen wollen. Dieser hatte seine amerikanische Heimat einst im Streit für immer verlassen. Zudem drängen sie auf die Herausgabe von dessen Nachlass. Langsam und in zahlreichen Rückblenden rekapituliert Urs Fees die Lebens- und Liebesgeschichte von Jakob und Hertha, die sich einst per Zufall auf dem Frankfurter Flughafen kennenlernten, ineinander verliebten und ein Paar wurden. Der Autor nimmt uns mit auf diverse Reisen, die Hertha und Jakob im Laufe der Jahrzehnte gemeinsam in seine amerikanische Heimat unternahmen. Doch als Hertha nun unter Jakobs Nachlass, den sie für den Transport in die USA ordnet, eine Schachtel mit Briefen und Fotografien findet, welche die Aufschrift The Virginny Papers trägt, kommt eine bislang unbekannte Episode um die junge, mit gerade mal 26 Jahren verstorbene Frau seines Vaters ans Licht, zu welcher Jakob einst offenbar mehr als nur freundschaftliche Gefühle empfand.
Eine junge Frau, sehr schlank, hochgewachsen und zierlich. Was verriet dieses Gesicht? War da etwas, das gefangen nahm? Auf diesem Foto ist sie allein, auf dem anderen im Hochzeitskleid mit diesem älteren Herrn, der streng und förmlich dreinschaut. Bilder aus einem Familienalbum, nicht weiter bemerkenswert. Mit der einzigen Ausnahme, dass auf dem Einzelbild eine Widmung für Janek steht.
Langsam und in der Manier des geschulten Erzählers deckt Fees uns nach und nach die Karten in diesem kleinen Spiel der Geheimnisse und blinden Flecke auf. Bis Hertha sich mit Blick auf das einst ihrem Mann gewidmete Foto fragen muss, kennen wir die, die wir lieben, in letzter Konsequenz? Wer war Jakob Blumenthal wirklich? Denn eben davon handelt Fees feingesponnener Eheroman, der auf interessante Weise Jakobs Biografie posthum hinterfragt. Mit dem eingesetzten Element der Spurensuche steht der Stoff zusätzlich episch unter Spannung. Und man verfolgt Herthas Versuche, Licht in das Dunkel, um Jakobs frühe Geschichte zu bringen, gebannt. Tatsächlich aber ist Urs Fees ganz unabhängig davon das berührende Porträt einer vom Schicksal am Ende hart geprüften Ehe geglückt. Er zeigt, wie nah zwei einander über Jahrzehnte hinweg sein können, ohne in letzter Konsequenz zu wissen, wer der andere wirklich war. Urs Fees inszeniert das Ganze als Geschichte einer plötzlich total gewordenen Unsicherheit, welche seine Heldin partout zu verscheuchen sucht. Ihr dabei zuzuschauen ist beklemmend und befreiend zugleich.
Peter Henning besprach für uns Urs Fees Untertags, erschienen im Surkamp Verlag Berlin, 239 Seiten, kosten 22 Euro. Und das war's für heute im Büchermarkt. Politische Literatur gibt es noch heute Abend in der Sendung Andruck um 19.15 Uhr. Dazu begrüßt sie dann Melanie Longerich, unter anderem mit einem Beitrag über das Herzland Europas. Simon Winder, der Cheflektor des Londoner Penguin Verlags, ist rein aufwärts gereist. An großen Flüssen kann zukünftig Strom auch quer zur Fließrichtung gewonnen werden. Warum das eine gute Nachricht ist, erfahren Sie hier gleich in Forschung aktuell mit Uli Blumenthal. Und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.